1. Zu Wesen und Geschichte okkulter Brüderschaften. 1. Die Uroffenbarung der Menschheit. Nun habe ich versucht, Betrachtungen anzustellen vor Ihnen in den vorangegangenen Stunden über den Zusammenhang gewisser, in einzelnen geistigen Gemeinschaften gepflogener Erkenntnisse und Verrichtungen mit dem allgemeinen Entwicklungsgange der Menschheit. Heute möchte ich diese Betrachtungen in einer gewissen Beziehung vertiefen, obwohl dasjenige, was ich zu sagen habe, ganz unabhängig sein wird von dem, was gesagt worden ist und ohne das auch verstanden werden kann. Nur darauf möchte ich noch einmal aufmerksam machen, dass ich ja ausgeführt habe, wie gewissermaßen über die ganze gegenwärtige gebildete Welt, auch über die ungebildete, ja, vielleicht sogar noch mehr, wenn auch in anderem Sinne, gewisse Machenschaften verbreitet sind, welche okkultes Wissen pflegen und welche auch okkultes Wissen, wie ich ja gezeigt habe, dazu verwenden, um es in einer gewissen Weise einfließen zu lassen in dasjenige, was sie tun und wodurch sie versuchen, den Entwicklungsgang der Menschheit in ihrer Art im Rechten oder im Nichtrechten zu beeinflussen. Nun ist eines bemerkbar in einem großen Teil solcher geistigen Gemeinschaften, namentlich derjenigen, die diese geistigen Gemeinschaften heraufentwickelt haben bis in unsere Zeit und dasjenige, was in unserer Zeit als eine besondere Notwendigkeit neu hereintreten muss in solchen Gemeinschaften, noch nicht verstehen, die also zwar die alten Traditionen haben, die alten Überlieferungen, aber noch nicht verstehen, was hineinkommen muss durch dasjenige, was sich jetzt offenbart aus der geistigen Welt heraus. Bei diesen geistigen Gemeinschaften also, die noch nicht auf der vollen Höhe der Zeit stehen können, ist gewissermaßen eine gemeinsame Formel da, die eine große Reihe dieser Gemeinschaften beherrscht. Und diese Formel ist die, durch die sie sprechen von der schöpferischen Gewalt, welche die Welten durchpulst und durchzieht. Wenn Sie Ihren Sinn richten wollen auf diese schöpferischen Gewalten, die die Welt durchpulsen und durchziehen, auf das göttlich-geistige also, was die Welt durchpulst und durchzieht, so sprechen diese Gemeinschaften von dem erhabenen Baumeister der Welt. Das ist eine vielgebrauchte Formel von dem erhabenen Baumeister der Welt. Für denjenigen, der aus der Geisteswissenschaft heraus den Gang der Menschheitsentwicklung kennt, beweist die Tatsache, dass gesprochen wird, sagen wir zum Beispiel in gewissen maurerischen Gemeinschaften, aber auch in anderen, von dem erhabenen Baumeister der Welten, das uralte Bestehen solcher Gemeinschaften und ihr Zurückgehen auf uralte Einrichtungen. Es beweist, dass alles dasjenige, was historisch mit einem gewissen Rechte gesagt werden kann über ein späteres Entstehen solcher Gemeinschaften, unrichtig ist, dass in Wahrheiten solche Gemeinschaften doch weit, weit zurückgehen, wenn sie auch früher andere Formen gehabt haben, und zwar in ununterbrochener Folge zu uralten Gemeinschaften, die da im vierten nachatlantischen Zeitraum bei den Griechen, bei den Römern, aber auch bei den alten Ägyptern bestanden haben, ja. Wir könnten noch weiter zurückgehen. Und von diesen Gemeinschaften uralter Zeiten leiten sich dann auch die gegenwärtigen Gemeinschaften her, die solcher Art sind, wie ich es beschrieben habe, nur, dass diese gegenwärtigen gleichsam nicht in einem so unmittelbaren Verkehr ihrer Vorsteher stehen mit der geistigen Welt wie die früheren Gemeinschaften, sondern dasjenige, was sie als Wissen haben, mehr als überliefertes Wissen bewahren. Wenn man verstehen will, was die Formel von dem erhabenen Baumeister der Welten bedeutet, oder vielmehr, warum gerade die Formel von dem erhabenen Baumeister der Welten, dem großen Architekten des Universums, angewendet wird, dann muss man an Verschiedenes erinnern, was gegenwärtig eigentlich durchaus schon gewusst werden könnte, aber durchaus noch nicht in das allgemeine Bewusstsein der Menschheit, auch der gelehrten Menschen, eingedrungen ist. In einzelnen Schriften aufgeklärter Theologiekundiger oder Altertumskundiger finden Sie heute nämlich schon den Begriff der Uroffenbarung. Nun, dieser Begriff der Uroffenbarung, der kann einem besonders klar werden, wenn man versucht, sich bekannt zu machen mit alten Religionsschriften. Sie brauchen nur mit Unbefangenheit die Schriften, die Ihnen erreichbar sind, von dem Gautama Buddha zu lesen, so werden Sie sehen, was da gesagt wird, ist auf Grundlage eines großen Wissens, das aber schon für ihn überliefert sein muss, das auf viel, viel ältere Zeiten zurückgeht, auf ein Urwissen aufgebaut. Also auf ein Urwissen werden wir da zurückgeführt. Wir müssen danach annehmen, und jeder Unbefangene muss das nach den alten Religionsurkunden annehmen, dass man zurückgehen kann von jetzt in die Zeiten der Menschheitsentwicklung und dass man da kommt, von der jetzigen Zeit zurückgehend durch die früheren Jahrhunderte, auf dasjenige, was die Leute früher gewusst haben, was für unsere Zeit, die es so herrlich weit gebracht hat, so ein verwirrtes Zeug ist, wie wir es bei Jakob Böhme, Paracelsus und so weiter finden. Und dann kommt man zurück auf die Zeit, wo die Leute in Retorten alchemistisches Zeug getrieben haben und dann immer weiter und weiter, wo sie, selbst wenn sie gelehrt waren, nach den Vorstellungen der Gegenwart nun einmal abergläubisch waren. Und dann geht es immer weiter und weiter zurück. Aber wir sagen, wenn der Unbefangene nun die Jahrhunderte durch das Römertum, Griechentum, Ägyptertum zurückgeht, so kommt er zurück zu einer Menschheit, die einmal ein Wissen gehabt hat, das ausgebreitet war über die Welt auf eine Weise, wie es der gegenwärtige Mensch nicht erringen kann. Eine Vorstellung ist ja natürlich für diesen gegenwärtigen Menschen schwer zu gewinnen, denn er versetzt in die Zeit, von der wir da sprechen, den Affenmenschen. Aber trotz all dieser Theorien von dem Affenmenschen muss der Unbefangene, wie gesagt, aus wirklichen Urkunden selbst heute annehmen, dass da ursprünglich ein Wissen war, welches der Mensch eben mit seiner gegenwärtigen Gescheitheit nicht erreichen kann, das unendlich tief ist und das sich über die geistigen Welten in einem hervorragenden Maße so erstreckt, dass in diesem Wissen enthalten ist nicht nur ein Bewusstsein davon, dass man hinaufsteigen kann in die geistigen Welten, sondern dass man in diesen geistigen Welten andere Wesen findet, die nicht im Fleisch verkörpert sind. Wesen, die wir heute zusammenfassen, wenn wir von den höheren Hierarchien der Angeloi, Archangeloi und so weiter sprechen. Wir finden sogar in diesen uralten Religionsschriften, dass die Leute von diesen höheren Geistwesen wie von Wesen sprechen, mit denen sie verkehrt haben. Wie gesagt, das lässt sich aus den Schriften selber nachweisen. Also wie gesagt, dasjenige, was sprießt und sprost im Jahreslauf, das steht in unmittelbarer Wechselwirkung mit den Wesen, die ihre Kräfte auf- und abströmen lassen und sie ergießen in diese elementarische Welt. So aber, meine lieben Freunde, wie heute Sylphen und Gnomen und Undinen und Salamander ihre Einflüsse erhalten von diesen Wesen der höheren Hierarchien, die auf- und niedersteigen, je nach dem Jahreslauf, so bekam der Mensch, als er noch nicht so dicht mit seinem physischen Leib verwachsen war, in alten Zeiten den Unterricht von den auf- und abschwebenden Geistern der höheren Hierarchien. Und all die Sagen und Mythen, die geblieben sind und die uns sagen, dass in alten Zeiten der Mensch den Unterricht solcher Wesen genossen hat, die selber herunterstiegen aus der geistigen Welt, diese Mythen beruhen durchaus auf Wahrheit. Der Mensch befand sich selber unter denjenigen Geistern, unter denen sich heute nur Gnomen, Sylphen, Undinen und so weiter befinden. Und während diese Geister diejenigen Kräfte empfangen, durch die sie die Formen, die im Jahreslauf auf der Erde auf- und absprießen, entwickeln, bekam der Mensch in alten Zeiten von den auf- und abschwebenden Wesen der höheren Hierarchien seinen Unterricht. Und dasjenige, was er da bekam in uralten Zeiten, das ist das, dessen letzter Rest geblieben ist in solchen Schriften, die uns heute noch aufbewahrt sind und aus denen ein Unbefangener nachweisen kann, wie gesagt, aus äußeren Schriften, dass solch eine Uroffenbarung stattgefunden hat. Also eine solche Uroffenbarung hat stattgefunden. Und in denjenigen Zeiten, die vorangehen dem 8. vorchristlichen Jahrhundert, sind die letzten Reste dieser Uroffenbarung zu der Menschheit heruntergeflossen. Geradezu können wir das Jahr 747 angeben, in dem gewissermaßen der Mensch durch die weitere Entwicklung seiner physischen Natur ausgeschlossen worden ist von der unmittelbaren Teilnahme, selbstverständlich geschieht er das alles nach und nach, an solchem Unterricht, wie ich ihn jetzt angedeutet habe. Alles Dasjenige, was alte Wissenschaft war, ist auf diese Weise durch den unmittelbaren Unterricht der geistigen Wesenheiten in die Menschen hineingeflossen. Und die uralten Wissenschaften, die überliefert sind und die heute nicht mehr verstanden werden, sind auf diese Weise den Menschen zugekommen. Die letzte Wissenschaft nun, die auf diese Weise den Menschen zugekommen ist, müssen wir einmal ins Auge fassen. Was hat denn der Mensch im Laufe der Zeit, von der ersten Zeit an in der alten Atlantis, wo solche Uroffenbarung heruntergeflossen ist, erfahren? Er hat erfahren den Zusammenhang, in dem er selbst als Mensch steht, mit den geistigen Welten. Denn der Mensch ist ein Mikrokosmos und in ihm spielen alle die Kräfte und Vorgänge im kleinen sich ab, die sonst sich in der großen Welt abspielen. Das Letzte, was der Mensch auf diese Weise gelernt hat, was von außen ihm zugeflossen ist, das ist die Geometrie und Arithmetik. Und derjenige, der heute noch Geometrie und Arithmetik im wahren Sinne des Wortes auf sich wirken lässt, wird noch etwas verspüren davon, dass darin etwas anderes in ihn herankommt als anderes Wissen. Anderes Wissen sammelt man so aus der Erfahrung zusammen. Aber Geometrie und Arithmetik ist etwas, worin man spürt, dass es wahr ist, abgesehen von der äußeren Erfahrung, abgesehen von aller Sinneserfahrung. Kein Mensch kann dadurch, dass er es sich aufzeichnet und in der Sinneserfahrung ein Dreieck vorstellt, beweisen, indem er abmisst die Winkel, dass dieselben 180 Grad sind. Da kann er höchstens darauf kommen, aber beweisen kann er es sich nur durch das innere Gedankenerlebnis. Und ebenso kann sich kein Mensch beweisen, dass 3 mal 3 9 ist, bloß durch äußeres Zählen, sondern nur durch innere Vorstellung. Im weiteren Umfange aber liegt dem, was da als Geometrie und Arithmetik gedacht wird, zugrunde alles Dasinnige, was in den Formen der Baukunst zum Ausdruck kommt. Schon in den Zeiten der Ägypter wurde angeschlossen an noch älteres, an ein Urwissen, darin geoffenbart wurde die Geometrie und Arithmetik. In den griechisch-lateinischen Zeiten wurde dann dasjenige, was altes Wissen war, in den Mysterien den Menschen so vermittelt, dass man ihnen sagte, wenn du dich recht in dich vertiefst, dann bringst du das aus dir heraus, was in früheren Zeiten, in denen du auf der Erde gelebt hast, von den Göttern der höheren Hierarchien geoffenbart worden war. In den ägyptischen Mysterien brauchte man das nicht zu tun. Da kamen die hohen Wesen noch selber herab. In der griechisch-lateinischen Zeit versammelte der Meister seine Schüler, indem er ihnen sagte, ihr wart da in früheren Inkarnationen, da gingt ihr durch eine Menschheitsentwicklung hindurch, woran teilnahmen die Geister der höheren Hierarchien. Das hat sich in euren Seelen festgesetzt, holt es herauf. So ließ der Meister der griechischen, der römischen Mysterien noch dasjenige heraufholen, was auf verschiedene Weise in der Menschenseele war. Denn alles ist in der Menschenseele zu finden, weil in der Uroffenbarung alles durch die Geister in die Menschen heruntergeströmt ist. Was wir heute aus uns herausbringen, das haben wir ja schon einmal durchlaufen im Unterricht von den höheren Hierarchien aus. Dann kam das Jahr 1413-1414. Und da kann sich der Mensch nicht mehr dessen bewusst werden, denn da besonders beginnt das materialistische Zeitalter, was in ihm aus früherem spirituellem Unterricht eigentlich enthalten ist. Von da ab deckt die dichte Vereinigung der Seele mit dem physischen Leib dieses, was da in unseren Seelen ist, zu. Aber in der ganzen Zeit von 747 vor Christus bis 1413 war das möglich, dass das heraufgeholt wurde aus der Seele, was in früheren Zeiten auf die angedeutete Weise eingeströmt ist. Denken Sie, wie solch ein Mensch insbesondere in der alten Griechenzeit nun eigentlich empfunden haben muss. Gerade in der alten Griechenzeit hat er so empfunden, wie ich Ihnen jetzt andeute. Er hat sich gesagt, Geometrie, wie sie sich in den Formen eines Bauwerks zum Ausdruck bringt, ist früher heruntergeflossen durch göttlich-geistigen Unterricht aus der Außenwelt. Es hat sich dargestellt. Der Mensch war eingesäumt von Formen. Jetzt, wenn der Mensch ein Dreieck zeichnen will, nimmt er die Kreide und zeichnet sich das auf. Das brauchte der alte Grieche noch nicht, sondern der brauchte sich nur auf sich zu besinnen, dann konnte er noch gleichsam hellsehend, ätherisch hellsichtig das Dreieck vor sich sehen. Also er konnte dasjenige, was Geometrie war, noch hellsichtig vor sich hinzeichnen. So war es auch in der Urzeit mit der Schrift, aber in einer älteren Urzeit. Da brauchte man nicht bloß auf Papyrus zu schreiben, sondern man schrieb auch vor sich hin. Hellsichtig schrieb man vor sich hin. Aber wie gesagt, dasjenige, was in die Formen der Baukunst einfloss, setzte der Mensch rings um sich herum, sodass er also so unterrichtet wurde in einer gewissen Zeit der griechischen Mysterien, dass ihm gesagt wurde: Jetzt besinne dich ganz deutlich auf dich. Wenn du dich auf den göttlichen Menschen, der in dir lebt, besinnst, wenn du also nicht deinen vorübergehenden Erdenmenschen nur ins Auge fasst, sondern wenn du dich auf den göttlichen Menschen in dir besinnst, dann wird sich um dich herum ein Bauwerk aufbauen, das aus den Formen der Geometrie zusammengefügt ist. Du bist mitten darinnen. Wie die Spinne ihr Spinnennetz um sich herum spinnt, so spann ätherisch um sich herum solch ein Schüler der griechischen Mysterien. Er spann sich noch das Ganze geometrisch, und in das stellte sich ihm dann das andere Menschenwissen hinein. Das brauchte er dann nur um sich herum äußerlich herzustellen. Dann hatte er den griechischen Tempel. Der griechische Tempel ist nichts anderes als die Ausfüllung mit physischer Materie desjenigen, was auf diese Weise sich in geometrischen Formen hellsichtig um den Menschen hinstellt. Der griechische Tempel gibt nur die Steine hinein in das, was sich so hinstellt. Daher hat der Grieche auch immer die Tendenz, in den Tempel eine Götterfigur hineinzustellen, wie er sich eigentlich seinen göttlichen Menschen da drinnen denken muss. So baute er in den Zeiten, in denen die Tempel wirklich gebaut werden, nicht einfach einen Tempel hin, sondern innen das Götterbild, die Pallas Athene oder irgendeinen anderen Gott, weil das zusammengehört, weil das gleichsam dasjenige ist, was um sich herum das Bauwerk errichtet. Der Mikrokosmos mit dem zusammen, was aus dem Makrokosmos heraus sich offenbart, aber jetzt natürlich von innen heraus sich offenbaren muss, aus dem angedeuteten Grunde. Also Sie sehen hier den Zusammenhang des Bauens des Tempels mit einem ursprünglichen Hellsehen. Daher fühlten diejenigen, die in dieser Zeit bauten, in der Baukunst doch etwas Göttliches, etwas, was mit allen inneren Offenbarungen des Menschen im höchsten Maße zusammenhängt. Sie fühlten nicht so, wie man heute baut, wo man auf der Hochschule allerlei lernt und dann baut. Deshalb finden sie die Leute so unnatürlich, dass wir aus unserer eigenen Geisteswissenschaft heraus den Dornacher Bau bauen wollen. Sie fänden es natürlich, wenn ihn ein gewöhnlicher Baumeister baute, und von dem gewöhnlichen Baumeister würden sie nicht verlangen, dass er irgendein Sterbenswörtchen wüsste von unserer Geisteswissenschaft. Denn heute weiß man nicht, dass dasjenige, was der Bau dient, in der ganzen Umgebung, in dem ganzen Bauwerke sich zum Ausdruck bringen muss. Aber in der Zeit, in der der Mensch den Bau empfunden hat, wie die Offenbarung der Geister der Form, da war es so. Daher die eigentümliche Art, in der noch Vitruvius, der große Baumeister aus dem Zeitalter des Augustus, von dem Baumeister spricht. Da spricht er von den moralischen Eigenschaften, die der Baumeister haben muss, von seinem Sinn für den göttlichen Sinn des Universums. Warum muss der Baumeister nach Vitruvs Anschauung dies alles kennen? Aus dem Grunde, weil die Formen des Bauens die Offenbarungen sind der höheren Hierarchien. Dessen war man sich bewusst, weil man in denjenigen, die schufen, die Wesenheiten der höheren Hierarchien eigentlich sah. Das ist das ungeheuer Bedeutsame. Und welches Gefühl hatte solch ein Baumeister? Nicht wahr, der heutige Baumeister würde ein sonderbares Gesicht machen, wenn man von ihm verlangen würde, er sollte nicht nur dasjenige wissen, was man heute an den technischen Hochschulen lernt, sondern er solle auch noch Medizin, Philosophie, sogar Sternkunde und den Himmelslauf kennen. Er solle also in einer gewissen Weise in den Geisteswissenschaften ein Eingeweihter sein. Weshalb war das so? Es war so, weil Vitruv selber noch das Folgende empfand: Wenn ich baue, sagte er sich, da darf nicht dieser endliche Mensch bauen, sondern da muss dieser endliche Mensch zum Werkzeug werden für ein Wesen höherer Hierarchien, das durch ihn wirkt. Aber diese Möglichkeit, in Zusammenhang zu kommen mit den höheren Hierarchien, bekam man nur in den geheimen Mysterienstätten. Da musste man eingeweiht werden in den Zusammenhang des Göttlichen und des Menschlichen. Man muss die Medizin aus dem Grunde kennen, weil man die Formen so fügen musste, dass sie wirklich waren wie ein Abdruck des menschlichen Wesens selber. Vergleichbar in gewissem Sinne, wie das Schneckenhaus ein Abdruck der Schnecke ist. Wie das aus ihrem Wesen heraus, das in sie gelegt ist, aus dem Makrokosmos heraus gebaut wird. So fühlte sich der Mensch, dass in ihm wirkte dieses göttlich-geistige Wesen und dass es seine Hände führt, dass es seinen Geist führt und in die Formen der Baukunst hineinwirkt. Weil die Formen der Baukunst das Letzte waren, was geoffenbart worden ist, geht deshalb alles Dasinnige, was in solchen okkulten Gesellschaften lebt und in deren Anhängseln, von denen ich das letzte Mal gesprochen habe, von der wirklichen Baukunst und von der Stimmung, die der Baukünstler in der wirklichen Baukunst hatte, aus. Vor allen Dingen lebt in diesen okkulten Gesellschaften, wenn auch im Zerrbild, in der Karikatur, dass derjenige, der eintritt, auf den Weg sie begibt in die geistigen Welten hinein, erster Grad, der da hineintrat, begibt sich auf den Weg in die geistige Welt, zweiter Grad. Er stellt mit denjenigen, die mit ihm zusammen in den okkulten Gemeinschaften sind, solche Beziehungen her, die nicht bloß von äußeren sozialen Verhältnissen herrühren, nicht durch sie bestimmt sind, sondern die von Seele zu Seele gehen. Er wird Geselle, Genosse im zweiten Grad. Und endlich lernt er fühlen, was es heißt, hier stehe ich als Mensch und fühle mich als Mensch wie die Umhüllung desjenigen, was in mir als der Geistesmensch lebt, mit dem die Wesen der höheren Hierarchien sprechen, zu dem sie sich herunterneigen, der kein Wort sprechen darf, das nicht inspiriert ist von diesen Geistern der höheren Hierarchien. Wenn auch wenig Bewusstsein vorhanden ist bei denjenigen, die als im dritten Grade in solchen okkulten Verbrüderungen sind und die sich dann die Meisten nennen, die Meister des dritten Grades, aber diese Tatsache liegt zugrunde. Wenn auch wenig Bewusstsein vorhanden ist bei denjenigen, die als im dritten Grade in solchen okkulten Verbrüderungen sind und die sich dann die Meister nennen, die Meister des dritten Grades, aber diese Tatsache liegt zugrunde. Und weil die Offenbarungen nicht mehr stattfinden, weil die Dinge nicht so intensiv wirkend gelassen werden heute, weil kein unmittelbarer Zusammenhang mit der geistigen Welt ist, nimmt man die Überlieferungen, nimmt dasjenige, was überliefert worden ist, breitet dann das Geheimnis darüber, lässt andere nicht teilnehmen, damit andere das nicht wissen. Aber es wird in solchen Gemeinschaften von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Generation zu Generation das Urwissen fortbewahrt, allerdings oftmals in jenen Unfug verkehrt, in jener schlechten Weise für das Menschenwissen angewendet, wie ich das auch das letzte Mal angeführt habe. Die vierte nachatlantische Periode bis in das 15. Jahrhundert, bis zum Jahre 1413 ungefähr, ist geradezu dazu da, um langsam absickern zu lassen den unmittelbaren Zusammenhang mit der geistigen Welt. Die nächste Aufgabe, die nun da war, die war diese, nunmehr zu appellieren an diejenigen Kräfte, welche an die Stelle der alten Auffassungskraft des Geistigen treten musste. Und da kam es, dass es gewöhnlich zwei Wege waren. Der eine Weg war einfach die der Fortpflanzung durch Tradition. Man war zufrieden, man pflanzte das, was die Alten gesehen haben, was die Alten geoffenbart haben, durch Tradition fort. Dadurch entstanden viele geheime Gesellschaften. Aber es gab auch Leute, die bemühten sich, mit der neuen Seelenkraft, die heraufgekommen war, zu rechnen. Sie versuchten dasjenige, was früher in ganz anderer Form, in Form des Bildes, in Form der unmittelbaren Anschauung da war, zu übersetzen in die Form der Verstandeskraft, die an den physischen Leib gebunden ist. Diese Verstandeskraft, die wir jetzt haben als normale Menschenkraft im fünften nachatlantischen Zeitalter. Einer derjenigen, der sich nun bemühte, heraufzubekommen in das richtige Zeitverhältnis das ehemalige Bauprinzip, das uns natürlich in ganz anderer Weise in Bildern und Symbolen obliegt, das ist der große Amos Comenius. Ich glaube, die Leute wissen schon heute nicht mehr viel von Amos Comenius, dem eigentlichen Begründer des ganzen modernen Schulwesens, dem Begründer der Fibel, dem Manne, der im 16. Jahrhundert lebend eigentlich dasjenige bewirkt hat, was heute den ganzen Kinderunterricht ausmacht. Und die ganze Art, Kinderbücher, das heißt Schulkinderbücher zu machen, fußte auf dem Amos Comenius. Aber dieser Amos Comenius war ein Mann, er ist in Mähren geboren, der im Verlaufe seines Lebens in Zusammenhang gekommen ist mit den zahlreichen, über ganz Europa ausgegossenen geheimen Brüderschaften, wie sie sind, von denen ich Ihnen erzählt habe, denn die waren ja überall zu finden. Und mit allen ist er in reale Beziehung getreten, auf alle versuchte er zu wirken. Und wie er zu wirken wusste, das zeigt besonders schön dasjenige, was er in seiner Pansophia sagt. Also da haben wir in Amos Comenius im 16., 17. Jahrhundert, im Anfange unseres Zeitraums, einen Menschen, der wusste, jetzt ist Umschwung, es kommt ein anderes Zeitalter herauf. Man muss in die Form des äußeren Verstandes umsetzen dasjenige, was früher war. Man darf es nicht in Form einer bloßen Tradition behalten. Die Tradition ging auf das Letzte aus, was geoffenbart war, auf den Tempelbau. Ob man nun den griechischen Tempel oder den salomonischen Tempel nahm, darauf kommt es nicht an. Auf den Tempelbau, auf die Bilder des Tempelbaus ging es hinaus und von den Bildern des Tempelbaus wurde alles genommen, symbolisch imaginativ. Amos Comenius stellte sich zur Aufgabe, in seiner Pansophia alles umzusetzen in die Art und Weise, wie die Seele wirkt im 5. nachatlantischen Zeitraum. Er sagt: Möge nun dieser oder jener Name gefallen, wir zogen den der Pansophia vor, weil wir alle Menschen anregen wollten, alles zu erkennen und überhaupt weise zu sein mit der Art und Weise, wie die Seele wirkt im 5. nachatlantischen Zeitraum. Er sagt, mit der Wahrheit der Dinge den Geist zu erfüllen und nicht mit dem Rauch von Meinungen. Man könnte sie auch die Wissenschaft vom Besten, vom Auserwählten oder sogar die Wissenschaft vom Nichtwissen nennen, wenn man sich an Sokrates oder an den Apostel erinnern möchte. Warum aber soll der Tempel der Pansophia errichtet werden nach den Ideen, Richtmaßen und Gesetzen des höchsten Baumeisters selbst? Hier knüpft Amos Comenius an den erhabenen Baumeister der Welten an. Ihn ruft man an, weil man weiß, was Baukunst, die wirkliche Baukunst in alten Zeiten war. Es ist ganz wörtlich zu nehmen, aber geistig wörtlich. Aber Amos Comenius versucht das nun in der Sprache des 5. nachatlantischen Zeitraums umzusetzen. Hören Sie, wie er es umsetzt. Warum aber soll der Tempel der Pansophia errichtet werden nach den Ideen, Richtmaßen und Gesetzen des höchsten Baumeisters selbst? Weil wir dem Urbild des Ganzen nach Maß, Zahl, Lage und Zweck der Teile so folgen, wie es die Weisheit Gottes selbst vorgezeichnet, und zwar zuerst bei Moses in der Errichtung der Stiftshütte, dann bei Salomo in Erbauung des Tempels und endlich bei Ezechiel in der Wiederherstellung des Tempels. Er könnte ebenso gut den griechischen Tempel anführen. Wenn wir den Weisheitstempel aufrichten wollen, so müssen wir uns stets daran erinnern, dass der zu bauende Tempel groß, herrlich und preisenswert war durch alle Lande, weil unser Gott über alle Götter ist. Die würdigen und tüchtigen Bauleute müssen daher herbeigerufen werden, wo sie nur zu finden sind, damit sie das Nötige finden und schaffen helfen. Der Tempel Salomos wurde auf Gottes Befehl auf dem Berg Moria gebaut. Moria heißt Gesicht Gottes, ebenso wie herausgebaut worden ist aus dem Schoße der Gottheit. Sie haben ja gesehen, wie Truf hat verlangt, dass der Baumeister alle Weisheit über den Menschen in seinem Geiste hat. Die Grundlagen des Weisheitstempels wird also ein Gesicht von Gott sein. So soll durch das neuere Wissen auch geoffenbart werden das Gesicht Gottes, das heißt die Offenbarung Gottes. Zitat: Das heißt, es soll durch alles Sichtbare hindurch der unsichtbare Stuhlmeister der Welt mit seiner Allmacht, Weisheit und Güte von dem Geiste des Menschen erkannt und geschaut werden. Die Baustoffe des salomonischen Tempels waren Steine, Holz, Metalle, und zwar kostbare Steine, Marmor und Edelsteine und saftige, wohlriechende Hölzer, Tannen und Zedern und reinstes Metall, Probegold. Zum Weisheitstempel liefern drei Wälder das Bauholz. Zitat Ende. Jetzt übersetzt er: Zitat Anfang, der, der Sinne, der Vernunft und der göttlichen Offenbarung. Der Erste liefert das Begreifliche, der Zweite das Lebendige und der Dritte das Unvergängliche. Zitat Ende. Früher hatte man es in den Bildern von Stein und Holz, das eingelegte Gold. Das übersetzt er in die Sprache des fünften nachatlantischen Zeitraums. Das Erste liefert das Begreifliche, die Sinne. Die Vernunft liefert das Lebendige. Die Offenbarung liefert das Unvergängliche. Da haben Sie die Übersetzung, Zitat Anfang, aus den Steinen, Zitat Ende, sagt er weiter, Anfang, wurden Wände, aus dem Holz Täfelwerk und aus dem Golde wurden Bleche zum Überziehen des Täfelwerks und des Marmorpflasters, dann die heiligen Gefäße und Gerätschaften. So werden die Wände des Weisheitstempels aus dem, dessen Wahrheit bis zur sinnlichen Gewissheit sich erhebt, Zitat Ende. Also das, was die Sinne liefern, bildet die Wände unseres Weisheitstempels, Zitat Anfang. Das Täfelwerk liefern die Vernunftsschlüsse, die hinzukommen, Zitat Ende. Das Holz und das Gold daran kommt aus der Harmonie des Erkannten mit der Offenbarung. Der salomonische Tempel entstand aus vollkommenen, behauenen Steinen und während des Baus hörte man keinen Hammer, kein Beil, kein Eisenzeug. Es soll bei dem Bau des Weisheitstempels kein Zank und Streit sein, sondern alles im Quadrat bearbeitet sein, sodass es nur der Zusammensetzung bedarf. Die Weisheit muss schon vorher erörtert, in allen Dingen herausgearbeitet sein. Zitat Anfang: Die Teile des salomonischen Tempels waren im schönsten und vollkommensten Verhältnis nach Maß und Zahl. Und ein Engel mit einer Messschnur und so weiter machte dem Ezechiel den Riss. Zitat Ende. Da haben sie wieder die Hindeutung auf den Angelos. Zitat Anfang: So soll auch im Weisheitstempel alles wohl bemessen sein, damit der Geist vor allem Abirren bewahrt werde. Im salomonischen Tempel gab es Zierraten, Bildhauerei, getriebene Arbeiten, Cherubim, Palmen und Blumen. Im Weisheitstempel soll Schönheit, die schöne Darstellung, der Schmuck sein. Alles im Umfange des salomonischen Tempels eingeschlossene war heilig. So soll es auch mit dem Weisheitstempel sein. Sein Inhalt soll rein und heilig, den höchsten Zwecken gewidmet sein. Was aber Gott einst den Erbauern des jerusalemischen Tempels verhieß, seine Gegenwart, seine Hilfe, seinen Segen, das können die Errichter des Weisheitstempels auch erwarten, denn er sagt: Ich liebe die, die mich lieben, und so weiter, und fülle ihre Schätze. Endlich, als bei jenem salomonischen Tempel der Grund zu den Mauern gelegt wurde, standen die Leviten und Priester in ihrem Schmuck und lobten mit Zimbeln und Pfeifen gemeinschaftlich mit dem Volk den Herrn. So sollten bei der Errichtung des Weisheitstempels auch alle gottinnigen Leute zusammentreten und den Namen des Herrn preisen von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgange der Sonne bis zu ihrem Niedergange. Wir wünschen eine Schule der Weisheit, universaler Weisheit, eine pansophische oder Allweisheitsschule. Das heißt eine Werkstatt, wo alle zur Ausbildung Zugelassenen in allem für das Leben, das Gegenwärtige und das Zukünftige nötigen Übungen erlangen, und zwar ganz vollständig. Und dies auf so sicherem Wege, dass niemand dort gefunden wird, der durchaus nichts von den Dingen wüsste, durchaus nichts verstände, keine wahre und notwendige Anwendung zu machen imstande wäre. Zitat Ende. Man kann sagen, was Goethe in Wilhelm Meister namentlich in den Wanderjahren darstellt, was er aus dem Menschen machen will, ist eine Fortsetzung desjenigen, was Amos Comenius gewollt hat. Und wiederum, ohne dass wir unbescheiden zu sein brauchen, sondern indem wir in objektiver Weise blicken auf dasjenige, was Ziel unseres Strebens sein soll. Wir können sehen, wie schon im 16., 17. Jahrhundert der Anfang gemacht wird und wie wir nur die Aufgabe haben, uns in rechter Weise hineinzustellen in den Entwicklungsgang der Menschheit. Dann wird es schon ganz richtig sein, was wir wollen. Nicht, was aus subjektiver Willkür heraus entsteht, sondern was durch den Entwicklungsgang der Menschheit notwendig geworden ist. In einem anderen Vortrag meint Steiner: Man braucht sich nur zu erinnern übersinnlicher Weistümer, die wir versuchten aus den verschiedenen Gebieten dieser alten Zeit für die Gegenwart bloßzulegen. Und man wird schon sehen, dass man es zu tun hat mit einer Urweisheit, die den Grund alles Denkens, alles Empfindens, alles Fühlens der alten Völker bildet. Ein gewisser Nachklang dieser Urweisheit, eine Tradition, die diese Urweisheit in sich schloss, war ja für gewisse Geheimgesellschaften auch in einer gedeihlichen Form bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, auch noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts vorhanden. Im 19. Jahrhundert ist das mehr oder weniger versiegt und dasjenige, was geblieben ist, ist in den Dienst einzelner Gruppen, namentlich einzelner Nationalitäten gestellt worden. Und es kann heute dasjenige, was in den gewöhnlichen Geheimgesellschaften vorhanden ist, nicht mehr ein ersprießliches, mit Echtheit überliefertes, altes, heidnisches Weisheitsgut genannt werden. In einem späteren Vortrag meint er, dann konnte nur noch in recht engen Zirkeln die Urweltweisheit bewahrt werden. In diesen Zirkeln, in denen man nur selten Menschen haben konnte, welche aus eigener Anschauung hinaufdringen konnten in die übersinnlichen Welten, war es auch, dass nach den verschiedensten Richtungen hin dann die Erkenntnis der übersinnlichen Welten im schlimmen, im volksegoistischen Sinne angewendet wurde, was ja bis zum heutigen Tage in den Fällen hervortritt, die ich Ihnen seit Jahren hier charakterisiert habe.